Jetzt sind wir hier bei unserem zweiten Teil.
Der zweite Teil.
Der aber eigentlich der erste Teil ist. Wie bei. Was habe ich bei.
Nee, der zweite Teil ist der zweite Teil, würde ich sagen, oder?
Ja, aber es ist ja wie. Es ist ja wie bei Wer wird Millionär? Da müssen sich die Zuschauer umsetzen.
Ja, damit es nicht auffällt.
Damit es nicht auffällt, dass es direkt
also,
hintereinander
im Prinzip geht es bei uns jetzt einfach weiter. Mhm. Aber wir begrüßen gleich am Anfang vielleicht die Leute, oder? Mit unserem Meisterwarnung.
Cockpit-Chroniken-Podcast.
Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Oder immer noch. Und heute geht es um Simulator, um Sim, um den Sim vom Stefan, um den Sim von mir, obwohl ich eigentlich Fußgänger bin. Irgendwie komisch, oder?
Wieder bist.
Ja.
Und beim letzten Podcast waren wir stehen geblieben, was du alles, weil da haben wir darüber geredet, wie ihr euch vorbereitet habt, wie das Zusammenspiel gepasst hat, ob man auch als nicht Simulator-Pilot, der jetzt alle Procedure kennt, dann einfach nur Spaß will, da hingehen kann, das hast du eigentlich alles bejaht, ne?
Ja, auf alle Fälle. Also jeder, glaube ich, kommt da auf seine Kosten. Wenn du halt Anfänger bist, sitzt vielleicht einer daneben, der Instruktor, und sagt dir, welchen Schalter man wie bedient, beziehungsweise man konnte sich auch Videos angucken vorher bei dem Briefing.
Ah, okay.
Das ist die Frage, ob man das so behalten hätte in dem Moment. Mhm. Also man ist natürlich auch von den vielen Schaltern schnell überfordert. Das war bei uns nicht so, weil wir aus dem Sim zu Hause die Schalter schon kennen.
Ja.
Allerdings das Overhead-Panel, denn den Sim hat der Instruktor eingeschaltet. Er hat uns gefragt, ob wir es machen wollen oder Zeit sparen wollen. Es hätte länger gedauert. Weil wenn das physisch plötzlich alles da ist, ist das anders, als bedienst du das am Bildschirm mit einer Maus.
Genau. Und wir haben auch im anderen Podcast, dem letzten Podcast, über Unterschiede geredet und was die Herausforderungen waren, über das CRM-Zusammenarbeit bei euch. Und was mich nochmal interessieren würde, wir müssen nochmal sagen, ihr habt den Sim selber bezahlt. Wir sagen uns nochmal kurz die Zahl, 333 Euro für 40 Minuten Pilot Monitoring, für 40 Minuten Pilot Flying und zusätzlich noch
40 Minuten den Jumpseat.
Genau, da ist 120 Minuten, 2 Stunden Cockpitzeit für 333 Euro.
Auf dem Observer-Seat, konnte man gut sehen, was der Instruktor so einstellen konnte. Mhm. Und ich habe hinten gesessen, wo Benny geflogen ist, und konnte ihm dann Dinge flüstern.
Sehr, sehr cool. Okay,
das war also schön. Ja. Also dieses Panel ist schon nicht schlecht. Man kann alles einstellen, wie das, also alle möglichen Szenarien.
Ich möchte noch mal ganz kurz nennen, wo ihr wart. Ihr habt das, wie gesagt, selber bezahlt, aber es gibt einen Grund, warum wir eben jetzt auch hier ein bisschen Werbung machen wollen. Und das kommt nämlich jetzt gleich noch. Ihr wart bei der Firma
ProFlight
in Berlin, die direkt von der LAT, von der
Lufthansa Aviation Training, wird die gemietet. Wie auch immer das Konstrukt aussieht, müsste man mal nachgucken. Aber im Prinzip.
Das ist ja euch egal.
Ist uns egal.
Man muss ja nicht immer alles wissen. Nee. Das ist immer so ein Ding. Warum muss man das wissen? Ihr geht dahin, jetzt halt 333 Euro für 2 Stunden fliegen. Ist doch eigentlich am Ende egal, wenn das ein.
Nee, mir fiel es gerade bloß ein, dass man mal gucken kann, wem das eigentlich alles so gehört. Weil ja. Also die haben 5, 6 Simulatoren da, also richtig viel. Das ist ja auch irgendwie ein Wert, den sich nicht irgendeine kleine private Bude hinstellt.
Und welche Simulatoren konnte man denn mieten, und gab es was man nicht mieten konnte?
Du konntest den A320, die 737 NG, die 737 Classic hatten sie noch da. Ich weiß nicht, gab es einen, den man nicht mieten konnte?
Ich glaube schon, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
Die Max ist, glaube ich, neu eventuell.
Die Max gab es noch nicht, da habe ich mich nämlich mit den Instructors dort unterhalten. Hm. Und warum ich das weiß, da kommen wir dann auch noch später dazu. Ja, also es lohnt sich, wie soll man sagen, der Microsoft Flight Simulator 2024 kostet in der Premium Deluxe Variante 200 und x Euro, ne?
So, ja, also für nicht viel mehr ist man in Berlin im Simulator in Schönefeld, quasi am ehemaligen Flughafen von früher, und hat da mal mehr Spaß, glaube ich, aber in etwa, für uns war es auf alle Fälle mehr Spaß, weil wir uns alle mal getroffen haben. Und
gut, aber selbst wenn man keine Community dahinter stehen hat, und beim MSFS 2024, the sky is not the limit, ich glaube, das kann man bei dem Sim nicht sagen, oder?
Nee.
Also also worauf ich hinaus wollte, war natürlich, weil the sky is not the limit, als der 24er gestartet ist, man ja erst 8 Stunden das Intro gesehen hat. Ja. Also Das Geld ist besser investiert
dort. Ja, ja. Also würde ich auf alle Fälle sagen.
Ja.
Also, und vor allem auch für jemanden, der schon mal irgendwie richtig geflogen ist oder Segelflieger geflogen ist und mal irgendwelche Dinge ausprobieren will. Also vielleicht nicht vor allem, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, mit ein bisschen Vorerfahrung tut man sich einfacher. Mhm. Weißt du, wenn du weißt, wie so ein Flieger fliegt, wofür dieser komische Hebel in der Mitte ist, oder beim Airbus links und rechts.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also
ja,
ich glaube, wenn du so wenn es deine Mutti ist, glaube ich, hat sie auch Spaß. Aber ich glaube, da ist die Gefahr, dass man überfordert ist von diesen vielen Hebeln und Schaltern, wo man gar nicht weiß, was die tun.
Und das glaube ich nicht.
Nee.
Weil ich glaube, dass die Instructors so gut sind, dass wenn da jetzt eben meine Mutti da hinkommen würde, dass die gar keine Schalter drücken müsste, dass sie keinen Schubhebel bedienen müsste, sondern dass sie nur links, rechts, geradeaus, hoch, runter fliegen würde und trotzdem Spaß hätte und einen Eindruck hätte, was da überhaupt passiert. Und wahrscheinlich mal verstehen würde, was ihr Sohn da jetzt seit 6000 Stunden macht. Ne?
Ja, gut, das wäre cool. Schick sie mal hin. Bin gespannt. Ja, ja. Dann holen wir sie in den Podcast.
Meine Mutter ist schon mal in der Aquila mit mir geflogen.
Ach.
Da hat sie gesagt, keine Kurve. Ich sage, Mutter, für 40.000 Kilometer um den Äquator rum habe ich kein Sprit
mit. Genau so einen Spruch hatte ich auch schon mal drauf. Hatte ich ein Mädel mit. Na. Aber jetzt nur noch geradeaus. Kurve geht nicht. Sag ich, naja, das dauert eine Weile, bis wir wieder da sind. nee. Und dann kam ja der Höhepunkt vom Simulator. Vorne saßen zwei Kollegen von mir und ich saß hinten auf dem Observer-Sitz. Der eine ist gerade bei Severe Turbulence und ohne Hydraulik mit der Boeing geflogen, was sehr anstrengend
ist. Das nennt sich Manual Reversion ohne Hydraulik.
Manual Reversion, ja. Ja. War eine sehr coole Erfahrung. Und dann hielt der Sim an. Und wer kommt rein?
Ich weiß nicht, wer kommt denn rein?
Du bist reingekommen, plötzlich. Warst du plötzlich da? Keiner wusste Bescheid?
Du wusstest Bescheid.
Ich wusste Bescheid, na klar, wusste ich Bescheid, aber ich wollte jetzt eine Geschichte draus machen.
Ach so, okay, die habe ich jetzt zerstört.
Und dann bist du noch mit dem einen, mit Benny von uns da geflogen, eine Runde. Und das fand ich ziemlich cool, dass das auch möglich war.
Da muss ich echt nochmal ein großes Danke sagen an ProFlight. Das Coole war, dass wir mit ProFlight E-Mail-Kontakt hatten. Es gab so, wir mussten ein paar Mal nachfragen, beziehungsweise ich musste ein paar Mal nachfragen.
Na gut, die wussten auch nicht, wer du bist, oder?
Nee, ich habe dann aber gesagt, ja, also ich würde vielleicht gerne mit dem einen von uns dann nochmal 20 Minuten fliegen, der kann die Procedures besonders gut.
Also besser als wir alle auf alle Fälle. Also Benny ist der richtige Freak.
Ja, und aber im Positiven.
Ja, total. Also, ich finde das super. Ich gucke da so gern zu, weil man lernt halt auch viel. Ne? Wenn das einer kann, selber, ja, es ist schwer, sich diese ganzen Procedures überhaupt zu merken.
Genau. Und am Ende war es so, dass wir ausgemacht hatten, okay, 20 Minuten darf ich dann noch mit rein. Ich habe gesagt, okay, bei mir wird es halt zeitlich super tight, weil ich fliege bis abends um 5 und dann muss ich noch 4 Stunden nach Berlin fahren.
Ja.
Ja, und dann ist der Sim war irgendwie erst um 10 und dann hatten wir uns noch vertan. Das war auch eine große Geschichte. Stimmt,
wir mussten plötzlich losrennen, weil wir uns über 2 Stunden um 2 Stunden vertan haben.
Das war auch noch das, aber ich bin losgefahren und rief mich jemand anders an von unserer Community. Ich sagte, Mensch, Stefan, sag mal, das passt doch zeitlich gar nicht. Aber wie dem auch sei, ich will nur sagen, die waren super flexibel. Ich habe über WhatsApp dem Instructor geschrieben, der hat noch schnell seine Schicht getauscht mit dem Instructor von den anderen. Und dann war das Sim nicht abends um 10, sondern nachts
um 1 oder um 12, ich weiß nicht mehr genau.
Da war ich dann schon 22 Stunden wach, weil ich ja Frühdienst hatte. Und dann bin ich da rein zu dieser Lufthansa Aviation Training. Und man wurde da begrüßt. Das wäre man nie woanders gewesen. Und dann ist man zu dem Sim-Center, dann kamen die Techniker daran. Und da habe ich gesagt, für welche Firma ich fliege. Habe gesagt, dass wir auch sehr viele Maxen haben und bla bla bla. Und da haben sie gesagt, ja, wir kriegen jetzt auch bald die 737 Max, freuen sich schon drauf und wie die so ist. Und da habe ich da so ein paar Unterschiede erklärt und so. Also war total toll. Ich habe mich dort richtig aufgenommen und willkommen gefühlt bei der Lufthansa. Und
bei ProFlight.
Ja, das war tatsächlich, das waren alles Lufthansa-Leute.
Ach echt?
Das waren LAT-Leute. Okay. Das war nicht ProFlight. Ja. Und dann ging eben die Tür von dem 737-NG-SIM von euch auf. Und ich dachte mir so, hoffentlich klappt das jetzt alles. Und dann musst eigentlich mal du erzählen, wie es war, weil ich habe es ja nur von außen gesehen.
Na, wir haben mit Benny oder wir saßen da drin, haben da unsere Übungen gemacht.
Beckenbodenübungen.
Beckenbodenübungen. Ja. Und dann hat der Instruktor eben gesagt, ich wusste eigentlich Bescheid, was passiert, aber er sagte, naja, jetzt ist die Zeit rum. Und wir wollten alle aufstehen, also Benny, den wir ja überraschen wollten. Und da habe ich noch mir kurz überlegt, warte mal, bleib mal sitzen, ich mache noch ein Foto von dir, damit genug Zeit ist, bevor du reinkommst. Hat auch genau geklappt. Und das Gesicht, wie er überrascht war, fand ich toll. Weil keiner hat damit gerechnet, dass du kommst.
Ja, ich habe mich da auch mega gefreut. Für mich war das so ein Ereignis, wo ich mir dachte, Mensch, ich fahre jetzt da 430 Kilometer hoch, 34 Kilometer runter für 20 Minuten Simulator. Und das fand ich... Also ich habe ja, der Benni wollte gerade aufstehen, du hast das Foto gemacht.
Den Foto habe ich am Ende gar nicht gemacht.
Hast du gar nicht
ich habe nur gesagt, ich will eins machen. Ich wollte.
So.
Ich war gar nicht so schnell. Das ging alles, war alles, ja.
Und dann bin ich reingekommen und der war nämlich gerade am Aufstehen.
Mhm.
Und dann guckt er mich an und ich sage, ja, flieg mal noch eine Runde.
Mhm, genau. Ja.
Ja, echt jetzt, fragt er.
Das war cool.
Und das Schöne daran war, ich habe ja mit dem Benni auch vorher ein paar Mal so geübt und gesagt, naja, wenn du jetzt überlegen würdest, was du im Sim gerne mal üben würdest, wäre es jetzt so ein IFATO-Event, ne, so ein Engine Failure After Takeoff, oder wäre es was anderes, was wir gesagt haben, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war es noch. Und da hat der Benni gesagt, ja, dann machen wir halt einen Engine Failure After Takeoff. Und da haben wir das dem Instructor gesagt und ich weiß gar nicht, wie es dann war. Erzähl du nochmal.
Na, der hat so ein Programm geladen, also so ein Preset oder so. Ich glaube, die haben da mehrere Presets, die sie abspeichern, wie es aussieht.
Ja.
Damit sie nicht immer alles per Hand eingeben müssen. Und wo man da genau ist, ist ja relativ wurscht.
Ja.
Also da gibt es ja eh kaum richtige Außensicht. Also nicht so wie am FS2020.
Ja, oder 24, ja. Wo die Brücken aus
aber Styropor das ist stehen. Ja auch nicht wichtig.
Nee.
Sondern eigentlich ist dieser ganze Eindruck insgesamt und dass man auch zusammenarbeitet und die Procedures und auch wo du da warst, dass man eben mit einem richtigen Piloten, in dem Fall ja.
In dem Fall ja, aber ich will nochmal auf den Sim zurück. Der Benni hat sich dann entschieden für das Engine Failure After Takeoff Event.
Ja.
Was ja im Prinzip er noch nie gemacht hat.
Ich glaube, er hat das geübt bestimmt.
Er kann natürlich, aber im echten Simulator, squeeze the rudder, sagen wir. Ne? Du musst ja erstmal den Flieger auf der Bahn halten können. Und dann vor allem die Centerline tracken, dann musst du die Items machen. Und ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen, weil für mich war das wie ein normaler Sim-Check. Das Einzige, was anders war, war für mich, dass es eine alte 737 war, noch mit den CRT-Monitoren fürs FMC, glaube ich. Ne?
Ja.
Und dass halt ein paar, dass wir nicht Track-Up hatten im Navigation-Display, sondern Heading-Up. Da musste ich mich kurz umstellen. Gerade für einen Engine Failure auf der Takeoff ist das wichtig, wenn du gerade ausfliegen willst. Und ansonsten war es für mich halt ein normaler Sim-Check. Und der Benni ist geflogen. Und erzähl mal deine Perspektive, die Abläufe, aus deiner Sicht und von dem Instructor und so.
Ich war total beeindruckt, dass von dem Zusammenspiel von euch beiden. Also, dass, obwohl das Benni noch nie gemacht hat und du das schon tausende Male gemacht hast, dass man das an sich gar nicht groß gemerkt hat. Na, im Sim, na gut, vielleicht nicht tausende Male, aber oft genug bestimmt. Und man hat das kaum gemerkt und selbst der Instructor beugte sich so nach vorn und hat versucht, euch zuzuhören, wie das abläuft. Der war so konzentriert, um das mitzukriegen, weil es so spannend war. Also ich fand das toll. Man hat halt euch nicht reden hören. Also hinten auf dem Observer-Sitz hörst du leider eben nichts, was vorne gesprochen wird.
Ja, aber ich erinnere mich auch noch dran. Also wir hatten den Engine-Fehler bei V1. Der Benni hält gerade. Ich sage ihm noch, wie er rotieren muss. Also ein bisschen weniger, 1,5 bis 2 Grad. Und der hat den Liftoff gehabt. Ich habe natürlich kleine Inputs gegeben von sprachlich, aber natürlich nicht vom Steuerinput. Er hat das super gemacht. Er hat selbst bei 400 Fuß hat er nicht vergessen zu sagen State Malfunction. Ja, gibt es Memory Items? Ja, es gibt Memory Items. Dann haben wir die Memory Items für Boeing, Engine Fire, Severe Damage or Separation da durchgespielt. Dann ging es hoch und dann haben wir eigentlich, dann war ja die Sim-Zeit schon um, die 20 Minuten.
Ja.
Und da muss man sagen, nochmal großen und vielen Dank an ProFlight. Und das war nämlich genau das, was die ermöglicht haben, warum wir auch hier die einfach nochmal positiv erwähnen wollen. Dann haben wir die After-Takeoff-Checklist gemacht und dann haben wir auf die Uhr geguckt. Also wir sehen, eigentlich sind die 20 Minuten jetzt um. Aber ich glaube, auch der Instructor fand das...
Der fand das spannend. Es war auch spannend.
Und dann haben wir weitergemacht. Und dann haben wir natürlich nicht die Checkliste gelesen, aber wir haben in Single Engine... Oder haben wir die Checkliste gelesen? Haben wir Single Engine?
Das kann ich mich nicht vergessen. Aber es gab keine Checkliste in dem Flieger.
Das QRH gab es schon.
Gab's?
Ich hatte meins mit.
Du hattest dein... Achso, okay.
Und ich weiß gar nicht, wie weit wir es gemacht haben. Auf jeden Fall war es am Ende so, dass der Instructor, obwohl die Zeit da schon abgelaufen war, uns noch einen Single-Engine-Anflug hat machen lassen und sogar einen Single-Engine-Go-Around Und dann wollte er echt Schluss machen. Und da gucke ich ihn so an und sage, wollen wir nicht noch ein Single Engine Landing machen lassen?
Ja.
Und hat er nochmal repositioned und hat uns noch ein Single Engine Landing machen lassen mit Flaps 15. Also ganz grandios.
Ja. Das habe ich schon wieder, das war so viel Eindruck. Und ich habe ja meine Eindrücke auch von vorher gehabt, die ich da in dem Moment mit noch nebenbei verarbeitet habe. Und ich hatte wirklich das Gefühl, man sitzt im echten Flieger.
Ja.
Also du schaltest nach einer Weile einfach ab, dass das eben, dass hinter dir quasi nichts ist.
Und das ist jetzt das vielleicht auch der Punkt, wo wir auf den Sim von mir dann nochmal umschwenken können.
Ja, unbedingt.
Und dass ich genau das gleiche Gefühl immer habe. Es gibt so, die ersten 5 bis 10 Minuten sind immer holprig, weil du einfach sagst, ja, wo bist denn du jetzt hier? Und dann spielt dein Ohr verrückt durch die ganzen Bewegungen, weil die halt doch anders sind. Ja.
Das hatte ich nicht zum Beispiel. Das war mir gar nicht.
Ja, und das ist interessant, weil ich habe von vielen Sim-Instructors gehört, dass die das auch haben, aber viele auch nicht.
Ja.
Und das ist nur so die ersten 10 Minuten. Und ich habe das jedes Mal. Ich kann mich nicht an den Sim sofort gewöhnen. Also für mich ist das immer die ersten 10 Minuten, wenn du da auf die Bremse drückst, wenn du mit dem Tiller da um die Kurve rollst, das rollt sich wie ein Sack Nüsse. Wie so ein alter Trabi mit kaputten Kugelgelenken.
Ja. Na, was ich so gedacht habe, dass ich manchmal so ein Gieren hatte.
Ja.
Was in echt wahrscheinlich nicht ist. Also ganz komisches Hin- und Her-Gewackel. Weißt du, so ein bisschen.
Ja, und bei uns im Sim ist es ja auch so, wir brauchen ein paar Minuten, um reinzukommen. Ja. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten passt das eigentlich. Und ich glaube, das wissen auch die Examiner und oder die Prüfungsprogramme erstellen bei uns. Deswegen sind die ersten Übungen, die du machst, sind häufig sogenannte Line-Oriented Flight Trainings, Loft Exercises, wo du wirklich so einen kompletten Flug abfliegst mit so kleinen Fehlern. Du stehst am Gate, was weiß ich, in Manchester, machst dann Pushback, dann hast du plötzlich den Engine Fuel Leak und dann musst du überlegen, was passiert. Dann machst du weiter, dann startest du das Triebwerk wieder neu, das darfst du ja bei einem Fuel Leak. Dann startest du, dann hast du den Fuel Pump Low Pressure oder sowas. Ah ja, ist das jetzt ein Problem? Nö, ist kein Problem. Fließt weiter, dann hast du TKSRA, dann landest du, aber du landest nicht und dann geht's in den Check rein, aber dann bist du schon eine halbe Stunde drin und dann ist den Check rein und dann sagt er dir, okay, jetzt musst du einen RNP 34 Circle 16 machen und dann bist du im Check drin und dann ist das fertig und dann gehen die Check-Items los. Aber die erste halbe, dreiviertel Stunde wird immer dafür verwendet, dass du dich
erstmal dran gewöhnst,
was auch normal ist. Und das hattet ihr nicht. Nach einer halben, dreiviertel Stunde war euer Erlebnis ja schon vorbei.
Ja. Ja.
Und deswegen verstehe ich, dass das natürlich schwierig ist, da reinzukommen. Aber es ist ja bei uns, ich sag mal, so eine Simulatorstunde ist halt schweineteuer. Mhm. Aber für euch sind 40 Minuten die gesamte Simulatorzeit, bei uns geht es ja danach erst los. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wenn man in so einen Simulator geht wie ihr, dass man sich schon überlegt, will ich mich berieseln lassen und das Programm machen, was die machen und dann wirst du eine geile Zeit haben oder habe ich was Eigenes?
Hm.
Aber wenn ich was Eigenes habe, was ich machen möchte, dass ich es nicht übertreibe.
Ja, aber da hätte der auch was gesagt, der Instruktor, mit Sicherheit. Weil ich hatte ihm gesagt, also ich habe ein Circling gemacht, beziehungsweise ja, Platzrunde, glaube ich, bin rausgeflogen, habe Steigreise gemacht, hab dann wieder so eine Art Platzrunde geflogen, dass ich dann quasi ein Circling machen kann. Oder, weißt du, das Procedure am Ende. Und beim nächsten Mal habe ich gesagt, wenn der klappt, dann machen wir das mit dem Seitenwind. Mit 35 Knoten Seitenwind oder 37 Knoten. Also knapp über dem Limit.
Ja.
Und dann hatte ich das Gefühl, dass es für mich geklappt hat und ich war irgendwie so für mich zufrieden bei Nullwind und habe dann ihm gesagt, ja, können wir machen. Und er sagte, habe ich schon längst eingegeben.
Ja, sehr geil.
Fand ich irgendwie cool. Also hat er irgendwie gleich gesehen, war jetzt nicht so schlimm, wie es aussah. Und weil ich wusste ja, hatte ja vorher mir auch Gedanken gemacht. So, da unterhältst du dich mit dem, der sagt, ja, pass auf, dass du nicht überfordert bist. Da unterhältst du dich mit dem anderen Piloten, der dann sagt, ja, ach, überfordert, ist gar kein Problem. Dann fragst du einen Dritten, der sagt, naja, mach mal das oder mach mal das. Und wenn es nicht geht, dann kannst du ja immer noch sagen, machst eine Stufe drunter. Also weißt du, so jeder hat so einen anderen.
Also ich kann dir garantieren, dass die Leute, die diese Simulatoren für euch bedienen, geschult genug sind, zu wissen, wie sie psychologisch auf euch eingehen müssen, wo die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Ja, das ist auch unheimlich wichtig, weil du kannst jeden im Simulator überfordern. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und von daher denke ich, auch das ist eigentlich eine gute Sache.
Gab es bei dir mal eine Situation, die du erzählen willst, wo du überfordert warst?
Es gibt Momente, wir nennen das Task Saturation, wo du schon da nah rankommst. Wir hatten im Sim ein Dual FMC Failure in Griechenland, was erstmal nicht schlimm ist. Und normalerweise hast du ja ATC, dann geben die Radarvektoren und sagen dir, ja, das Radar ist kaputt. Flieg mal direkt nach Kilo Romeo Oscar VOR, join the holding 290 inbound left hand turns. Wann hast du das letzte Mal in Holding geflogen, wo du manuell reingeflogen bist?
CPL-Ausbildung, oder?
Genau, CPL-Ausbildung. Und dann ist der Unterschied, wenn du ja in der Boeing, oder das ist wahrscheinlich auch im Airbus so, im VOR-Mode fliegst, dann zeigten ja die Displays wirklich komplett unterschiedliche Sachen an. Das heißt, je nachdem, was du in deinem Kursselektor wählst, hast du halt eine From-To-Indication. Ja. Und dann redest du über irgendwas, was du fliegen willst. Und dann muss natürlich der Kollege neben dir das gleiche Bild haben. Das heißt, er sollte eigentlich bei dir mitschauen, ist aber gewohnt, bei sich zu schauen, je nachdem. Hm. Und das kann schon durchaus erstmal kurz fordernd sein, wenn man nicht weiß, dass dieses Szenario so kommt. Und dann natürlich auch noch, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt bist du in dem Holding und der Kollege neben dir fliegt jetzt das Holding ab und du fragst nach einem ILS und die sagt, ja, ILS ist inop, ja, es gibt nur in Localizer Approach, ja, ist kein Problem. Dann sagt der Instructor dir, ja, Localizer Yankee, sage ich jetzt mal Runway 03 Left. Dann guckst du den der Karte an, siehst aber für den Initial Approach brauchst du RNP1. Was du in dem Moment nicht mehr hast. Dann musst du das natürlich koordinieren, sagen, okay, bist da unable für, hast natürlich auch nur Standard-Sprit mit. Dann musst du koordinieren, dass du einen anderen Approach kriegst mit Räder-Vectors. Ja, Räder-Vectors geht ja nicht, weil Räder ist ja kaputt. Und dann musst du natürlich auch noch deine VREF setzen, deine Weights setzen. Ja. Du musst deine Upspeed setzen. Dann musst du im QRH noch nachschauen, wo du die Sachen hast. Das ist alles okay, aber es ist die Menge an Sachen. Und jeder Instructor hat immer die Möglichkeit, und das schafft auch jeder Instructor, und das ist auch das, was mir bei uns in der Community im Discord auffällt. Jeder kann jeden überfordern, wenn er es will. Ja. Das ist ganz einfach. Und manchmal sehen die Leute, die dann Szenarien einbauen, sehen dann eben nicht, wenn vielleicht jemand mal überfordert ist.
Das geht schnell. Also Task Saturation ist einfach generell ein Thema.
Das
also
ist immer. Task Saturation ist so ein Trade, das willst du nicht haben und dann kommst du rein in dieses, ach Gott, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt ist too much, ne?
Und das kommt bei dem einen eher, bei dem anderen später.
Und da musst du wieder rauskommen und musst zurückgehen auf das, was du kennst, auf das, was du gelernt hast und das ist dann die Resilienz.
Hm. Aber wie machst du, also sag mal, du hast jetzt in deinem Zwei-Mann-Cockpit, fühlst du dich plötzlich überfordert, weil zu viel einschlägt auf dich. Mhm. Was machst du denn da? Kannst du nicht rausrennen?
Nö.
Also,
Alt-F4?
Alt-F4 geht auch schwer.
Nein, aber du musst mit den Kollegen sprechen. Also, was ist das Wichtigste? Den Flieger fliegen. Also, ist der Flieger gerade in einer immanenten Gefahr? Ist er nicht. Er fliegt. Ja. Ist Terrain ein Problem? Nee, du bist über der MSA. Okay. Also ist die nächste Frage, was war unsere Instruction? Wir sollen ein Holding fliegen. Ist das jetzt so wichtig, ob wir das Holding jetzt korrekt, das Entry-Pattern machen? Wenn wir jetzt im Prinzip noch ganz andere Sachen im Kopf haben? Eher nicht. Gut, wenn es natürlich passt, umso besser. Ne? Okay, jetzt bist du irgendwie inbound auf dem VOR, fließt in 14.000 Fuß dein Holding oder in was auch immer, ich weiß es nicht mehr, und sagst so zu dem Kollegen, bist du safe damit, dass das Holding weiter zu fliegen? Eine Minute, one minute outbound Timing. Passt das? Ja, passt. Okay, dann ist nächster Schritt, die Landung. Was brauchst du für die Landung? Ja, dass du irgendwie zu dem Flughafen hinkommst, weil ich meine, das kriegst du ja wirklich noch hin, ist natürlich.
Ja, aber in dem Moment, wo du halt überfordert bist, kann es sein.
Aber du musst zurückgehen auf das, was du weißt.
Ja. Und weil das, klar, sagst du jetzt hier im Stuhl
Ich hatte ja diese Sachen schon.
Ja.
Und dass du gehst halt zurück. Du delegierst und reduzierst das auf das, was du machen musst, den Flieger sicher fliegen.
Ja.
Und das ist ja kein Problem. Du musst die Sachen nacheinander abarbeiten. Wir sind kein AMD Ryzen 7950X3D, der besonders gut Kontext wechseln kann.
Ja.
Wir sind Singletasking.
Gerade von der Firma.
Wir sind Singletasking. Jeder Kontext-Switch, den wir machen, ist ein absoluter Overhead.
Und da fällt mir gerade eine Frage noch ein. Sag mal, der FO neben dir fliegt, also Pilot Flying, hat, sagen wir mal, 23 Stunden 50 Minuten auf dem Flieger und sagt, jetzt bin ich überfordert. Jetzt irgendwie fallen auf ihn plötzlich zu viele.
Also erstmal die 23 Stunden 50 muss man wieder korrigieren, weil die hat er dann nach dem Line-Training, das heißt, der ist ja schon ausgebildet, aber er hat 23 Stunden 50 nach dem Line-Training.
Nach dem Line.
Und wenn der zu mir sagt, der ist überfordert, dann finde ich das super. Dann sage ich, ey, so geil, dass du mir das jetzt sagst, jetzt machen wir noch langsamer. Jetzt muss ich dir nur eine Frage stellen, Tobi. Meinst du, diese Frage, dass er überfordert ist, kommt jetzt im normalen Flugbetrieb oder es kommt im Simulator?
Ich würde sagen, eher im normalen Flugbetrieb. Im Simulator würde er sich das wahrscheinlich verkneifen eher.
Nee, und oder? Genau das ist nämlich die Rolle von dem Examiner, dass der eine offene Atmosphäre schafft und auch sagt, hey, wer geht so rein? Und der Examiner kann schon im Vorhinein eine Atmosphäre schaffen, die gut ist,
ja,
die offen ist oder nicht. Und das kann auch jeder Kapitän an jedem Tag. Und plus, dass an einem Checkflug wie im Simulator der Examiner die Rolle übernimmt und an einem normalen Flugtag der Kapitän die offene Atmosphäre schaffen muss. Und wenn ich zu den Leuten hingehe und sage, hey, du bist noch neu, du hast unter 100 Stunden, ich sage, und wie fühlst du dich so? Wie war so dein Line-Training? Wo hast du das gemacht? Was willst du denn heute machen? Bist ja noch super neu. Dann ist das eine offene Atmosphäre. Ja. Ne? Und wenn der mir sagt, er ist überfordert, dann ist das für mich das Beste, was passieren kann, wenn er es gesagt hat.
Ja.
Wenn er es nicht sagt, dann wird es schwierig.
Ja, ich glaube ja, dass der Übergang von, also zu dieser Überforderung halt plötzlich kommen kann. Weißt du?
Das merkst du aber.
Es kommt noch eine Information dazu und du musst aber das Flugzeug sicher fliegen.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo du für dich sagst, nee.
Aber das kriegst du hin. Hm. Das spürst du auch als Kapitän mit ein paar Stunden Erfahrung. Okay. Und also im Simulator ist es natürlich noch einfacher, weil du da eine Aufgabe hast. Da geht es ja nicht ums Landen und ein LS abzufliegen, was jeder kann. Sondern da geht es darum, ja, eine Anforderung zu erfüllen. Und ich habe ja dann in dem Moment auch delegiert, kriegst du das hin, das Holding zu fliegen? Ja, das hat er auch super gemacht. Und im echten Flieger merkst du das dann häufig bei High-Energy-Approaches. Also wenn du es mal einfach nicht ändern konntest. Du hast konservativ geplant, kriegst einen Shortgas bis 3000 Fuß hoch und dann siehst du eben, dass das VNAV auf die Upspeed hochgeht und irgendwie in Level Change revertet oder sonst noch was, VNAV Speed also angezeigt wird. Und dann denkst du dir, okay, jetzt sind sie gefrozen und dann musst du dir Zeit einkaufen. Und das Zeiteinkaufen in so einer kritischen Situation ist natürlich dann schwer. Da kannst du nur sagen, pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes, wir gehen Automation ein Stück zurück, weil die macht ja jetzt nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir gehen aus VNAV raus, machen Level Change, 320 Knoten, sinken stärker runter und dann haben wir ein paar Minuten Zeit, drüber zu reden. Oder aber, du lässt es gar nicht erst so weit kommen und vermeidest diese Shortcuts oder, und das ist das Beste, briefst die vorher und sagst, hey, pass auf, hier auf dem Flughafen kann das sein, dass wir den Anflug gar nicht komplett abfliegen, sondern dass wir jetzt instant gerade um die Uhrzeiten direkt zu 10 Meilen bekommen.
Und könntest du auch so einen Shortcut ablehnen, theoretisch?
Ja, na klar.
Ja.
Ja, du kannst ihn ja annehmen und dann kannst du sagen, du, wir sind jetzt unable. Mir hat letztens München Räder gesagt, ach, sie sind das doch immer, der immer noch Shortcuts fragt.
Ach nee.
Darf ich das noch nicht erzählen?
Nee.
Ja.
Oh, wie geil.
Und ja, genau, aber ich weiß nicht, ob die das raushören. Oder vielleicht habe ich so eine freundliche oder besonders unfreundliche Stimme im Funk, dass man das raushört.
Ich weiß nicht, ob man das immer genau hört. Die Stimmen klingen oft ähnlich
in dem Funk. Ja, absolut, aber es gibt manche, die hörst du nicht an der Stimmlage, sondern an der, wie sagst du das als Tonmeister?
Naja, die Melodie, Stimmmelodie, würde ich sagen.
Ja.
Also in Leipzig damals, wo ich noch geflogen bin in Rojora auf dem Flugplatz, da wusste ich in Leipzig, wer spricht.
Ja, genau.
Also die kanntest du mittlerweile, weil du dich halt immer mal gemeldet hast und manche waren halt sympathischer, manche nicht, wie immer im Leben. Und bei dem einen wusstest du eben, wenn du den fragst, da kannst du immer mal Rundflug über Leipzig machen
oder genau,
auch einen Anflug.
Und so geht es mir auch bei den Lotsen.
Ja.
Ja, du hörst das und du weißt genau, mit manchen kannst du dann noch reden und auf jeden Fall, also um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, du kannst es versuchen zu mitigieren vorher, du kannst es versuchen dann zu lösen, wenn das Problem entsteht. Es gibt aber auch natürlich der Moment, und der trifft bei vielen Piloten und Pilotinnen einfach auf, wenn die so um die 1000, 1500 Stunden haben und dann gibt es nochmal auch so einen Punkt bei über 500 Stunden, wo sie denken, sie wissen alles. Und dann kommt der Moment, wo du sagst, du musst eine Situation auch mal sich entwickeln lassen.
Ja? Das ist generell, das ist, glaube ich, so ein menschliches Ding. Fällt mir, also ich fahre Motorrad, das ist der Flow. Die Unfälle passieren, wenn du es nämlich eigentlich denkst, du kannst das, aber am Ende halt doch nicht.
Naja, und du siehst das. Und du siehst das auch häufig bei Kollegen, die dann halt mit so vielleicht Leuten fliegen, die vielleicht dann da etwas lockerer sind. Die fliegen dann schön in Vertical Speed. Und wenn sie das dann auch in einem sie machen und plötzlich nichts mehr sehen und sagen, so, was hast du denn jetzt hier? Ja, du bist on Profile, du bist on Glide, du bist auf dem Localizer, alles gut.
Ja.
Und dann schaue ich mal, sage ich ihm, guck mal deine Speed an. Du bist jetzt bei 215 Knoten. Und ja, oh, und? Sag ich, ja, und deine Flaps sind drin und Speedbreak ist drin. Bei der Boeing, wenn du auf einen 3 Grad Glide-Slope gehst, bei 10 Meilen in Clean Configuration, hast du ein Problem. Der Flieger wird schneller.
Ja.
Ne? Und dann drücken sie zu schnell den Approach-Mode, ja, und sagen, na, jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, du wärst mit der Speed unter den Glide gegangen auf den Localizer, hättest dann die Speed reduziert, dass du schon ein bisschen langsamer bist, dann kannst du die Klappen fahren, aber der Worst Case ist mit 250 Knoten Localizer Glide Slope Captured.
Ja. Kriegst du und auch Approach Mode kommst du nicht mehr raus.
Ne? Aus Approach Mode kommst du raus mit wie kommst du raus?
Flight Directors aus.
Autopilot aus. Autopilot. Die Frequenzen recyceln.
Hm. Und stimmt, Frequenzen musst du auch neu.
Das kannst du auch machen. Genau, ja. Da kommst du raus.
Und eigentlich wollten wir ja über deinen Sim reden noch.
Ja, ich glaube, das haben wir ja so ein bisschen haben wir das ja, Entschuldigung, Luke, ich habe gerade meine Katze aufgeschreckt. Das haben wir gerade ja so ein bisschen schon gemacht über dieses Thema, wenn jemand überfordert ist. Und genau das war eben das Schöne. In dem letzten Sim-Check hat der FO gesagt, ah, jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu viel. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe und du deswegen nachfragst. Und das finde ich sehr gut. Und das war total cool. Und dann gibt es danach noch einen Debrief. Und das war aber nicht am Check, sondern am Trainingstag. Und dann sagte die Instructorin, sagte noch so, und habt ihr noch was für uns? Und dann sagte der Kollege, und ich habe es dann auch nochmal bestätigt, dass es total schön war, so eine offene Atmosphäre geschaffen zu haben, dass er sich getraut hat zu sagen, er ist überfordert.
Ja.
Weil das gehört dazu, Kritik anzunehmen. Und sich selber einzugestehen, wann es zu viel ist. Das ist eine der besten Traits. Du kannst, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Pilot, was Segelflug und sonst noch was angeht, wo ich jetzt die perfekten Gleitwinkel VX, VY so bestimmen könnte, dass ich in meiner Boeing überall runterkommen könnte.
Ja.
Aber ich denke, CRM-mäßig bin ich jetzt nicht so schlecht. Und es gibt Sachen, die sind wichtiger in der Fliegerei als das eigentliche Fliegen des Flugzeugs. Und das ist die Teamfähigkeit und die Fähigkeit, Fehler zuzugeben und einzugestehen und den Weg, den man eingeschlagen hat, zurückzugehen aus dem Berg, wo man vielleicht gedacht hat, man bohrt einen Tunnel durch, rauszugehen, zu merken, wenn man auf Granit steht und sagt, okay, vielleicht ist das Drüberklettern doch einfacher.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, ob du ein guter Segelflieger bist, um am Ende ein guter ATPL-Pilot zu sein.
Ja, aber
ich weiß aber, was du meinst. Denke ja, dass dieses Fliegen von so einem Airliner ist ja eh mehr ein Management, also Energiemanagement, alles mögliche Management.
Also ich sage so, dass jetzt gerade als Kapitän von zu fliegen, der gesamte Tag eine deutlich wichtigere Rolle spielt, als es das bei mir vorher hat. Davor habe ich mich gefreut über eine schöne Rotation, über eine gute Landung, über Shortcuts, die ich gut gemanagt habe, über 2 Minuten, die ich rausgeholt habe, über ein Descent-Management, was schön war. Jetzt ist es eher... Ist der Tag so verlaufen, dass bei der Max, was ist, 197 Menschen mal 4 plus 6 Crewmitglieder safe und gut nach Hause gekommen sind und dass jeder aus dem Tag rausgeht und sagt, Mensch, das war zwar anstrengend, aber wir haben es gut zusammen gelöst.
Ja, und hast du noch irgendwie eine schöne Geschichte von deinem Sim, die man erzählen kann?
Ja, ich habe meinen Sirkling verkackt.
Willst du erzählen? Ja, klar, oder ist das nichts für die Allgemeine?
Nein, das ist nichts Schlimmes. Wir reden da immer über das Swiss Cheese Modell. Und
die aligneden Scheiben.
Die aligneden Scheiben im Käse, die, wenn sie sich zusammen ausrichten, ein Loch ergeben und dann zu einem Fehler führen. Und ich habe jetzt übrigens mit Absicht so ein bisschen populistisch das Zirkling verkackt. Der war nicht verkackt, aber ich als Kapitän breche natürlich bei einem Zirkling-Approach nach rechts aus, um links die Bahn in sich zu halten. Und was mache ich, weil ich 6 Jahre vorher so gewohnt bin und jetzt aus irgendeinem Grund dachte ich, ja gut, du fliegst nach links 45 Grad weg. Ich so, ah, das ist jetzt Mist. Ich hätte weitermachen können. Weitermachen wäre die beste Variante gewesen. Die zweite Variante wäre in dem Moment, wo du falsch ausbrichst, sag, ach komm, wir machen direkt einen Go-Around und das war's. Und die drittbeste Variante, man könnte sagen die schlechteste, weil mehr Optionen gibt es nicht, war zu sagen, ich drehe jetzt nochmal nach rechts weg. Und das hätte auch gepasst. Das hätte auch gepasst nach rechts weg. Es hat vom Timing gepasst, es hat von allem gepasst. Aber da war so ein bisschen Confirmation Bias bei mir drin. Ich habe dann beim Eindrehen in den Endanflug gesagt, ja, setz mal Flaps 40. Und jetzt wieder Swiss Cheese Model. Der FO hat nicht gesehen, dass wir 163 Knoten hatten. Und da ist bei Flaps 40 natürlich ein Flap Load Relief. Und da geht natürlich nur Flaps 30 raus. Und Flap Load Relief ist Mandatory Go-Around. Und dann haben wir den Circle to Land Go-Around gemacht. Alles super. Ja. Und es ist kein Fehl-Item im Check. Du darfst einen Circle to Land Go-Around machen. aber das mit dem Flatboard Relief war natürlich blöd in dem Moment. Und ich habe mir dann da gesessen am Ende und sag mir, weißt du was, genau so eine Situation könnte auch in echt passieren. Und dann hast du dieses Item halt dann nochmal gemacht, hast nochmal ja. gemacht. Ich zirkel so viel, ja. Hm. Also das war halt einfach ein kurzer Brainfuck, der da war. Und dann ging der Circle kurz in die falsche Richtung. Das war kein Problem. Aber du siehst im Nachhinein, du hättest drei Varianten gehabt, es besser zu machen.
Ja.
Entweder weitermachen oder direkt einen Core rauen. Und
dann hättest du hättest ja auch die Kontrolle dem FO übergeben können, oder? Wenn du sagst, du siehst die Bahn nicht mehr.
Ich sag, du pass auf, ich bin jetzt nach links ausgebrochen, mach du. Ja, klar, es gibt tausend Varianten, aber das ist ja immer das, was ja auch so gut ist, dieses ganze Armchair-Flying, was man immer auf Aviation Herald liest, da weiß ja jeder, wie man es immer besser machen könnte.
Das Beste sind die Kommentare.
Ja, das ist ganz schrecklich, ja. Und da machst du halt so einen Circle zu landen, machst du halt nochmal. Aber am Ende, sage ich ganz ehrlich, fand ich es so gut. Das gibt ja, geht ja nicht darum, ob du da bestehst oder nicht, sondern es geht darum, das machst du halt.
Ich glaube, ich würde, also wenn es mir passieren würde, ich glaube, ich würde mich schon ärgern.
Nee, ich habe mich gar
gut,
nicht.
Ist
ich habe nee. Hab mich ehrlich gesagt gelacht, weil ich ja gewusst habe, warum ich es gemacht habe. Weil ich ja immer noch länger in meiner gesamten Karriere als Airline-Pilot länger FO war als Kapitän und ich war so getriggert darauf, nach links wegzudrehen. Und das ist halt Confirmation Bias und das wird mir nie wieder passieren, einfach weil das jetzt so im Kopf drin ist. Und warum ist, wir haben ja diesen Frisk-Check noch, ne, wo wir eigentlich die Frequenzen, Kurse, Range-Rings briefen. Da hätte das der FO auch sehen können. Deswegen ist da hier jeder, hätte da seinen Teil machen können und es hätte jeder sehen können. Aber der primäre Fehler lag natürlich einfach in dem Moment noch kurz in Schusslichkeit. Und das Zirkeln ist übrigens an dem Platz in beide Richtungen erlaubt gewesen. Also es ist nicht mal so, dass der Terrain ein Problem ist. Ne?
Na gut, wenn es nicht erlaubt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich...
Das wäre gar nicht gut gewesen. Ja, also das würde ich, das wäre, also wenn du natürlich ins Terrain reinzirkelst, das wäre natürlich schon ein Fail. Ja?
Und wenn in der Karte manchmal steht gar nichts drin.
Dann kannst du beide Richtungen zirkeln.
Dann kannst du beide.
Ja. Genau, sonst steht ja meistens Circling South of the Airport only oder so. Mhm. Und das ist ein ganz toller Lerneffekt. Und im Debrief war es dann nur, ja, was ist da passiert? Ich habe gesagt, ich habe es genau erklärt. Dachte, ja, gut, ich bin nach links weggedreht, das war okay, ich hätte weitermachen können. Ich hätte auch einen Go-Around machen können. Ich hätte auch nach rechts wegdrehen können, wie ich es gemacht habe, aber ich hätte vielleicht nicht direkt nach Flaps 40 fragen sollen.
Ja,
hätte alles funktioniert. Alles. Und in dem Moment war es halt in Flapload Relief und das war dem Examiner, das war der LPC, es war nicht der Check. Also der Trainingssatz war der Check. Das war dem Examiner wichtig, dass du mit einem Flap-Load-Relief natürlich nicht landest, dass du da einen Go-Around machst. Ne?
Aber warum?
Darfst du nicht. Ist halt Go. If in doubt, there is no doubt.
Ja.
Wenn ich sehe, scheiße, Flap-Load-Relief, da mache ich einen Go-Around in dem Moment. Ne? Ich bin auch letztens nach Thessaloniki angeflogen, 3,8 Grad. Und da haben die den Platz offen gehabt. Ich schreibe da übrigens auch noch einen Report dazu tatsächlich. Nicht über das Ereignis, aber über wie Thessaloniki aktuell ist, muss ich ehrlich sagen, weil da ist ja die Runway 1028 not in use. Die ist genotamt wegen Work in Progress. Aber die kreuzen sich die Bahnen und es gibt beim Kreuzen keine Guardlights. Es gibt nur eine grüne Linie, wo du langrollst nachts.
Ach.
Und es gibt keine Stopper und hinter der Bahn, wo das sich kreuzt, sind Baustellenschilder aufgestellt und da weißt du jetzt gar nicht genau, wo du nach links rollst. Ich habe ein Bild gemacht, zeige ich dir da noch. Und das ist für mich kreuzgefährlich in Thessaloniki. Wenn du da aus irgendeinem Grund nicht links abbiegst auf den Taxiway Alpha, weil die Bahn nämlich für den Backtrack genutzt wird, da rollst du direkt drauf und dann möchte ich noch einen Report schreiben, weil ich finde das momentan ein sehr auch in Anbetracht der Sachen, die jetzt gerade hier in Washington passiert sind, sehr gefährlichen Airport, wenn da ein Fehler passiert. Aber auf jeden Fall, was mir passiert ist in Thessaloniki, ist da einfach bei den 3,8 Grad, da waren es 15 Knoten Rückenwind und es waren 35 Grad, es war super, super warm. Und da ist der L nach Wiener Approach natürlich eh schon steiler. Und da hast du einfach mit Autopilot drin, hast du ein Sinkrate bekommen, wo ich mir gesagt habe, da könntest du eigentlich landen, das ist eine EGPWS Caution. Da ich gesagt, nee, also das ist mir jetzt so steil, der Rückenwind ist mir zu stark, das passt hier nicht. Wir haben vorher schon Runway 1-6 requested, haben sie uns nicht gegeben. Jetzt machen wir einen Gora und sagen, dass wir die 1-6 wollen und das haben wir auch mitigated, weil wir gewusst haben, dass der Wind so ist und haben extra Sprit mitgenommen. Da haben die gesagt, ja, 1-6 is available with 20-minute holding time. Das sind mal 20 Minuten ins Holding rein. Und sind dann auf der 1-6 gelandet.
Ach so, wegen Staffelung wahrscheinlich.
Wegen der Staffelung, genau. Weil die 1-6 für Departure so schlecht ist, weil danach Hindernisse sind und die ganz steigen Gradienten haben. Und da bist du weight limited.
Ja.
Deswegen nehmen die lieber die 3-4. Also dieser Flughafen ist mir momentan echt, ich finde den gerade nicht gut, so wie der aktuell ist von dem Stand. Mit der gesperrten Bahn.
Ja.
Genau. Ja. Jetzt haben wir aber hier viele Sachen besprochen in unseren zweiteiligen Sim-Streams.
Ja.
Ne? Fast hört sich einfach an wie Wing-Wing.
Ja.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Ja, da müssen wir auch drüber reden. Und ich fände es ziemlich spannend, auch mit dem, mit den Erfahrungen aus dem echten Sim quasi. Ja. Ja, du kennst das ja, wie es in echt ist. Und für dich ist wahrscheinlich der Sim, ja, halt ein Simulator. Und für mich als Wohnzimmerpilot ist halt der Sim schon eher in Richtung echt. Mhm. Weißt du? Ich glaube, das ist so auch ein Unterschied Neues.
Es ist für uns auch echt. Also wenn wir im Sim sind, wir spielen das alles so durch, als wäre es in echt. Ja, dieses, wir machen jetzt eine Abkürzung, es gibt's nicht. Oder wir reden mit dem Examiner und tun so, wer ist denn das jetzt so? Oder können wir das nicht anders machen? Es gibt's nicht. Wir spielen das alles komplett echt durch. Die Session ist vorbei oder die Übung ist vorbei, wenn es der Examiner oder Instructor sagt.
Und der macht den Funk dann auch.
Ja, der macht alles. Der macht Funk, der macht Kabine, der macht Ops, der macht Handling, alles.
Ja.
Ja. Und da muss man sich auch drauf einlassen und das ist auch wichtig, dass man das tut für einen maximalen Trainingseffekt.
Mhm. Ist schon irre, dass das so geht. Da würde ich mal sagen, wir machen hier den Sack zu.
Ja.
Vielleicht für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, das hoffen wir auch.
Meisterwarnung.
Cockpit-Crawling.
Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt.
Und auch vielen Dank von meiner Seite und hoffentlich bis bald.
Ciao.